Man traut sich kaum, die Musik zu unterbrechen. Aber jetzt sage ich es auch an dieser Stelle, ich freue mich sehr, auch hier zu sein. CVM-Haus kenne ich natürlich, war ich auch schon öfters auch hier in dem Saal. Aber es ist zum ersten Mal, dass ich hier beim Gottesdienst feiern bin und ich freue mich sehr über die Einladung. Als wir den Lobpreis gehört haben, ist mir was eingefallen. Vor ungefähr 2 Wochen habe ich einen Kollegen besucht, einen hochbetagten Pfarrer, dem es gesundheitlich nicht gut geht. Und ich war gerade der Gegner, dachte ich, ich schaue einfach mal kurz bei ihm vorbei. Und da kamen wir ins Gespräch und da sagte er zu mir, wissen Sie, ich bin einfach dankbar. Dankbar für das, was ich erlebt habe. Ich bin Gott dankbar, wie er mich begleitet hat, obwohl es ihm jetzt nicht gut ging. Und obwohl er in seinem Leben auch manches erlebt hat, wo kein großer Grund zur Dankbarkeit ist. Aber er zu mir sagte, ich finde das ein unheimliches Geschenk, dass ich das so sehen kann. Und ich glaube, das verändert unser Leben, unser Wesen total, wenn wir von der Dankbarkeit herkommen. Und deshalb ist es auch schön, dass mit dem Lobpreis beginnt, wo unsere Perspektive geöffnet wird. Zweites Schlaglicht zum Lob. Heute Morgen, wie gesagt, habe ich unsere Tochter nach Tübingen gefahren und steige aus dem Auto raus, gehe zum Auto und höre, wie wunderbar die Amseln singen morgens. Es wäre mir gar nicht aufgefallen, habe gedacht, Mann, ist das ein schönes Schöpferlob. Und es fiel mir ein, als wir draußen standen, das kleine Kind sich das Gebäck geholt hat. Und mir da eingefallen ist, als wir kleine Kinder haben, du willst schnell irgendwo hinlaufen, und deine Kinder entdecken da einen Regenwurm oder eine kleine Pflanze und plötzlich entdeckst du die Schönheit, an der du eigentlich vorbeiläufst. Weil du so fixiert bist, auf dein Ziel zu erreichen, geht dir ganz viel raus. Und deshalb ist der Lob etwas ganz arg Schönes und es darf uns nicht aus dem Blick verlieren. Von der Pflanze zu den Blumen. Der Winterweizen wurde im Herbst ausgesät, jetzt ist der Sommerweizen dran. Und beim Winterweizen sieht man jetzt schon zarte Blümchen, zarte Halme. Und wir wissen, irgendwann ist es soweit und dann kommt der Mähdrescher und dann wird die Ernte eingefahren. Jesus hat oft landwirtschaftliche Gleichnisse verwendet, weil ja die meisten Menschen damals zu Jesu Zeiten in der Landwirtschaft tätig waren, aber allerdings ohne Mähdrescher, sondern dann mit der Sichel. Und so hat Jesus viele landwirtschaftliche Gleichnisse verwendet. Wir kennen es vom Sämann oder vom Senfkorn. Und ich will heute mit Ihnen über ein solches Gleichnis nachdenken. Und zwar das Gleichnis von der wachsenden Saat. Markus 4. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesem Gleichnis ging. Für mich strahlt dieses Gleichnis einfach eine wunderbare Ruhe aus. Und genau das will Jesus ja mit diesem Gleichnis von der selbstwachsenden Saat uns vermitteln. Aber man könnte es genauso gut nennen das Gleichnis von der guten Zuversicht. Und ich denke, diese in Gott begründete Zuversicht, die können wir alle gut gebrauchen. Da ist ein Mann, der einen Acker besät, nachdem er das getan hat, geht er weg und wendet sich den anderen Aufgaben zu. Er versorgt sein Vieh, führt vielleicht Reparaturen am Haus durch, spielt mit seinen Kindern, fährt in die Stadt auf Ämter und so weiter und so fort. Und abends legt er sich dann ins Bett und steht am nächsten Morgen wieder auf. Und so macht das viele Tage und Wochen lang. Und in dieser Zeit geschieht es ohne sein Zutun Er weiß nicht, wie es geschieht, aber auf jeden Fall, die Saat geht auf, aus dem Samen sprießen Keimlinge und aus ihnen wachsen wiederum die Ähren und die sich dann schließlich mit Körner füllen. Nachdem der Mann sieht, dass der Wachstumsprozess am Ende ist und dass das Korn, also reif, zu Ernte ist, erst da wird er dann wieder aktiv und ruft seine Helferinnen und Helfer zusammen, dann kann die Ernte beginnen. Und genau so ist es mit dem Reich Gottes, sagt Jesus. Ein schönes Gleichnis ohne Frage, aber warum erzählt uns das Jesus? Schauen wir auf den Zusammenhang, wo dieses Gleichnis bei Markus steht. Nach der Taufe durch Johannes beruft Jesus seine ersten Jünger. Die Nachfolge, die hat echte Konsequenzen für deren Leben. Sie lassen nicht nur ihre Netze als Fischer, also ihre Arbeit hinter sich, sondern auch ihre Familien. Und sie erleben dann, wie Jesus Kranke und Besessene heilt, wie er vom Reich Gottes spricht. Und sie werden aber auch Zeuge, wie Jesus ausgerechnet den betrügerischen Zöllner Levi beruft und dann auch noch bei ihm zu Abend ist. Und von da an musste Jesus mit dem Vorwurf leben, Jesus, du bist ein Freund der Sünder und der Zöllner. Und Zöllner waren wirklich damals echte Lumpen. Das waren wirkliche hausgemachte Betrüger, anders als bei uns. Und von denen hält sich eigentlich ein rechtschaffener Mensch fern oder distanziert sich zumindest deutlich, dass er damit nichts zu tun hat. Ganz anders ist es. Und dann setzt er sich wieder auch über heilige Gebote hinweg, etwa das Gebot der Sabbatruhe oder des Fastens. Und bald ist für die Familie Jesu klar, er ist von Sinnen. So heißt es ein Kapitel davor. Das sagt die Familie über Jesus. Und auch die Jünger werden unsicher, denn nur wenige Menschen schließen sich ja dieser Bewegung Jesu an. Ein begeisterter Aufbruch, der geht anders. Aber in aller Ambivalenz erleben wir es am Palmsonntag, wo die ganze Menge begeistert schreibt, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, und wenig drauf rufen sie, kreuzige ihn. In dem Moment hier gerade ist Ablehnung oder ein mildes Lächeln die normale Reaktion auf Jesus. Wann kommt endlich das Reich Gottes, von dem Jesus sagt, es ist mit ihm angebrochen, nahe herbeigekommen? Da hatten nämlich andere Bewegungen überzeugendere Argumente zur Zeit Jesu. Etwa die Zeloten, die das Reich Gottes durch eine große Revolution gegen die Römer herbeizwingen wollten. Und je größer die Unzufriedenheit über die brutale Politik Roms war, umso mehr Zulauf gewannen sie. Oder da gab es die Apokalyptiker, die genaue Berechnungen und Vorbereitungen für das Reich Gottes den Menschen vorlegen konnten. Da hat man wenigstens was in der Hand. Und nicht wenige schlossen sich diesen sektengleichen Bewegungen an. Und ich denke auch an die Pharisäer, anders als bei den Zöllnern, die bei uns vom Neuen Testament her so gut klingen und die Pharisäer immer so kritisch gesehen werden. Pharisäer waren fromme Menschen. Das muss man ganz klar sagen. Die haben auch nicht beim Geldbeutel Ruhe gegeben. Die haben zum Beispiel auch organisiert, dass kein Mensch ohne Bestattung sterben muss. Da haben sie Genossenschaften gegründet und dann einfach gesorgt, dass jeder Mensch ein anständiges Begräbnis bekommt. Also, und diese frommen Menschen waren der Überzeugung, wenn nur an einem Tag das gesamte Gesetz Gottes gehalten würde, dann kommt der Messias. So bereiten wir uns vor und hatten da auch wieder Zulauf, weil Menschen dann in diesen Regeln den nötigen Halt fanden. Und was macht Jesus? Gegen all diese durchaus ernsthaften Versuche, das Kommen Gottes beschleunigen zu wollen, ist sich Jesus gewiss, nur Gott selbst weiß den Zeitpunkt. Und er weiß auch, wie das Reich Gottes kommt. Doch mit seinem, mit Jesu Kommen hat dieses Reich Gottes bereits schon begonnen. Und seither ist es im Werden, wächst es, wie ein kleines Samenkorn in der Erde bereits die ganze Frucht in sich trägt. Man sieht es nicht und trotzdem ist es da. Jesus schildert uns durch dieses Gleichnis etwas Selbstverständliches, nichts Neues. Und doch ist das Selbstverständliche gerade das Besondere der Gottesherrschaft. Im kleinen Samenkorn seht ihr bereits das Große, aber nur, wenn ihr um die Zeiten wisst. Es gibt also aktive Zeiten, das Vorbereiten, das Pflügen, das Säen und das Ernten, aber ebenso gibt es eben Zeiten des Nichtstun. Dieses Gleichnis fragt uns, ob wir mit Jesus und seinetwillen in der Sorglosigkeit der Kinder Gottes ohne falschen Aktionismus dem einfach entgegenwarten können, was Gott und nur Gott, gewissenhaft schaffen wird. Wir sind gefragt, ob wir darauf vertrauen, dass das gesäte Korn von selbst und wie es im griechischen Text steht, automatisch, also ohne unser weiteres Zutun, Frucht bringen wird. Gute Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten ja nicht auf ein Ende hin, schon gar nicht auf die Vollendung. Das ist nicht ihre Aufgabe. Vielmehr müssen sie sorgen, dass der Betrieb gewährleistet bleibt und dafür sind Erfolg, Effizienz und Nachhaltigkeit, das heißt dauerhafter Bestand und eben nicht nur kurzfristige Aktiengewinne, ganz entscheidende Faktoren. Wohl niemand unter uns wird sagen, es ist unsere Aufgabe, das Reich Gottes herbeizuführen. Doch wenn wir auf unseren Alltag schauen, sehen wir ja auch oft relativ wenig vom Reich Gottes und seinem Wachsen. Bleibt es uns dann nur noch, den Betrieb eben aufrechtzuerhalten und wo wir es eben können, ihn zu verbessern? Auf Ebene unserer Landeskirche sind wir ja mittendrin in einem solchen Prozess der Veränderungen. Stichwort Pfarrplan, neues Finanzwesen, neue Verwaltungsstruktur, neue Gemeindeformen oder Umsetzung jetzt auch des Klimaschutzgesetzes. Oder die Frage, wie begegnen wir dem christlichen Traditionsabbruch in unserer Gesellschaft? Kindergartenarbeit, Krabbelgottesdienste, Kinderkirche, Konfiterei oder ich denke auch solche Gottesdienste, wie sie feiern, wo man niederschwellig und versucht mit anderen Formen einfach eine breite Menge zu erhalten, jenseits dem bisher bewährten, sind da gute Möglichkeiten. Oder eine Frage, die uns natürlich auch stark beschäftigt, welche Gebäude können oder wollen wir uns noch leisten? Langfristig sollen durch solche Prozesse Kräfte gebündelt werden, auch wenn die Umsetzung natürlich immer wieder mit Ärger und Irritationen verbunden ist und natürlich selbst auch alle Beteiligten viele Kräfte kostet. Aus dem eben Gesagten, und das sind nur einige recht zufällig gewählte Beispiele, wird deutlich, im Blick auf die Zukunft sind Planungen und Überlegungen unerlässlich. Das sagt, meint übrigens Jesus auch, wenn er sagt, schaut auf die Vögel unter dem Himmel oder die Blumen auf dem Feld, die sorgen nicht. Dann sagt er das nicht, weil der Mensch nicht sorgen muss, sondern weil er das voraussetzt. Wir Menschen sorgen natürlich. Aber nehmt euch ein Beispiel davon, dass es auch Grenzen gibt, dass es Dinge gibt, wo ihr nicht sorgen könnt und nicht sorgen müsst. Und lasst euch da ermutigen im Vertrauen auf Gott. Nämlich dieses Planen kann gefährlich werden, wenn nämlich vor lauter Planungen das Ziel aus dem Blick kommt. Die Frage, welchen Auftrag haben wir denn als Kirche Jesu Christi? Wenn dieser Auftrag aus dem Blick gerät, wird man wohl den Betrieb aufrechterhalten können, aber sich langfristig als Kirche überflüssig machen, denn das können dann andere auch machen und das nicht einmal unbedingt schlechter. Wo wir von dieser Hoffnung zeugen, werfen wir also Samen auf das Land, Hoffnungssamen. Wann, wo und wie die aufgehen, das wissen wir nicht, das haben wir nicht in der Hand. Und jetzt sage ich was, habe ich eigentlich hier noch nie öffentlich erzählt, aber das sage ich jetzt hier. Es gibt ja auch Phasen, wo du als Dekan denkst, was habe ich jetzt eigentlich den ganzen Tag gemacht? Uns geht nicht voran. Wird jeder aus seinem Beruf auch kennen. Und dann bin ich auf das Ulmer Münster, war ich ja 17 Jahre, hochgestiegen über den Turm und über den Chor und habe runtergeschaut auf den Chor. Nämlich dort wurde der Grundstein gelegt. 30. Juni 1377. Und dann wurde mir bewusst, die Menschen, die damals den Grundstein gelegt haben, die damals viel Geld gespendet haben, die haben gewusst, ich werde nie erleben, dass man hier einen Gottesdienst feiert, geschweige denn, dass diese Kirche fertig ist. Das wurde erst 1890, 1377 bis 1890 und dennoch haben sie es getan. Und da habe ich etwas gespürt von diesem Geist und diesen Geist brauchen wir der Ermutigung, dass wir Dinge tun und einfach auch warten müssen und hoffen und vertrauen, dass daraus etwas wächst. Und daran kann uns in Zukunft jedes Weizenfeld erinnern, an dem wir vorbeifahren. Im Winter, wenn nichts zu sehen ist und es doch schon im Verborgenen keimt. Im Frühling, also wenn die ersten Halme und dann die Ähren hervorsprießen. Und im Sommer, wenn es dann voll ausgereift vor unseren Augen steht. Jesu Worte ermutigen uns, als in Gelassenheit Zeugnis zu geben von dem Vertrauen, das uns trägt, von der Hoffnung, mit der wir in die Zukunft gehen. Gerade heute in diesen Krisenzeiten haben wir als Christen eben auch in die Gesellschaft hinein, Ukraine, die große Sorge, wie entwickelt sich es weiter, oder die Klimadebatte. Ich habe mit Menschen von der Last Generation gesprochen, mich getroffen, einfach weil mich interessiert hat, was bewegt euch. Wir haben da sehr offen drüber gesprochen. Und diese Hoffnungslosigkeit, die hat mir Sorge gemacht. Und wenn ich Hoffnung heißt, heißt das ja nicht, dass ich es ignoriere und dann nicht das Meinige tun. Aber ich tue es unter einer anderen Basis, eben nicht mit einer verzweifelten Hoffnung, sondern mit der radikalen Hoffnung, auch wieder diese Woche, dass eben auch der Tod überwunden ist und dass ich darauf hoffe und vertraue, dass Gott mit seiner neuen Schöpfung am Ende steht. Und natürlich gilt das auch für uns als Kirche, wenn wir da alle hoffnungslos sind bei den Fragen, die uns anstehen, bezeugen wir schlecht, um was es geht. Wir brauchen das Ziel vor Augen und wir brauchen Hoffnung und Vertrauen. Und beides hat der Bauer im Gleichnis, ein Ziel und Vertrauen. Hätte der Bauer kein Ziel vor Augen, sondern es ging ihm nur ums Tun, dann hätte er auch auf einen kleinen Schlossplatz gehen können, seinen Samen ausstreuen können, dann wäre er beschäftigt gewesen. Die Vögel hätten sich gefreut, die Tauben, aber es hätte nichts gebracht. Nein, weil der Bauer ein Ziel hat und auf das Ende vertraut, bereitet er das Feld so gut vor, wie er es eben kann. Er pflügt, er jätet Unkraut, er liest die Steine heraus. Und er wartet dann den günstigsten Tag ab, um dann auszusehen. Aber gerade weil er vertraut, lässt er es dann gut sein und sagt, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, das jetzt Kommende, das liegt in Gottes Hand. Und das gilt auch für uns als Kirche und Gemeinde. Alle, die sich daran beteiligen, werden vom Gleichnis von der Saat, die von allein wächst, gefragt, welche Hoffnung, welches Vertrauen leite dich letztlich bei all deinen Planungen und Umsetzungsprozessen. Sind unsere Anstrengungen getragen von dem Vertrauen, dass die Saat wächst, dass Gott letztendlich sein Vorhaben zum Ende führt, sodass wir uns dann auch ruhig hinsetzen und freuen und ausruhen können? Oder treibt uns die Sorge um den Bestand der Kirche und ihre Stellung in der Gesellschaft oder der Ehrgeiz, einfach mithalten zu können in den Umbrüchen und Neuorientierung unserer Zeit. Luther hat einmal einen wunderbaren Satz gesagt. Während ich mein Tröpflein Wittenberger Bier trinke, läuft das Evangelium. Er hat ja viel gepredigt, gell? Aber auch er saß abends hin und hat gewusst, das läuft, das läuft. Ich finde es wohl das schönste Wort, das es übers Bier trinken gibt. Das heißt dann natürlich auch, dass die Bekehrung von Menschen nicht machbar ist. Das neue Leben kann nur dadurch entstehen, dass ich vertraue, dass Gott wirkt und ich ihn auch wirken lasse. Das Gegenbeispiel, nämlich gegen dieses Wirken lassen, ist die bekannte Parabel, die Sie wahrscheinlich kennen, auch von dem chinesischen Bauern. Der hat gepflügt, gejätet, Steine ausgelegt. Und jeden Tag geht er dann aufs Feld und schaut, ob es schon etwas sich bewegt. Und als sich dann die ersten Keimlinge zeigen, dann nimmt er eine Pinzette und zieht jeden Keimling einzeln ein Stückchen nach vorne. Es ist unendlich viel Arbeit und Mühe. Aber das Resultat ist leider eindeutig. Am nächsten Tag ist alles tot, weil er durch das Ziehen die zarte Wurzel zerstört hat. Und das gilt auch für uns ganz persönlich, können wir es uns leisten, dass etwas einfach nur geschieht. Etwas geschehen lassen kann ja nur der, der weiß, dass es jemand gibt, der mein Leben in der Hand hält, mit seinem Glück, aber auch mit den finsteren Seiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir als Gesellschaft in unserer hochtechnisierten Welt immer wieder neu lernen müssen, diese Unverfügbarkeit. Corona hat es uns gezeigt, wie schnell man ausgebremst wird, wie wenig wir eigentlich im Hand haben, im Großen, was ja jeder im persönlichen Bereich, wenn man mit dem Tod konfrontiert wird, auch für diese letzte Grenze, diese Unverfügbarkeit, und die tut meine Haltung wieder ändern. Und da komme ich wieder zum Anfang zurück. Wenn ich meine, ich hätte alles im Griff, ich hätte mir alles verdient, dann hat der Neid und die Wut eine ganz große Anknüpfungsfläche. Wenn ich weiß, das Leben ist ein Geschenk, unverfügbar mir von Gott gegeben, dann gehe ich ganz anders ins Leben hinein. Und dieses Zeugnis könnte man brauchen. Letztes Beispiel. Ich bin in Ulm immer hergependelt, von Ulm nach Stuttgart gefahren mit dem 9-Euro-Ticket. Ist ja günstig. Und dann war mal wieder alles voll und der Zug ist nicht gelaufen. Und plötzlich fängt einer an, hier in Deutschland funktioniert ja überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und da hat sich so eine Stimmung aufgebaut, wo alle, und da sagte ich, ach, ich finde, es funktioniert schon noch einiges. Wasser fließt, wir haben Strom. Und jetzt ist der Zug verspätet, ärgert mich auch, aber es gibt, glaube ich, noch andere Probleme. Und plötzlich war da die Stimmung, der Blickwechsel ein anderer. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch immer wieder ermutigen, dass wir auf das Gelingende sehen, auch in der Kirche. Es geschieht so viel Schönes, und da sind Sie hier ein tolles Beispiel, wie man Gottesdienst feiern, wie viele Menschen sonntagmorgens ohne jeden öffentlichen Zwang in der Gottesdienst. Früher hat es sich gehört, dass man sonntags, oder war immer der Vorwurf, ihr wollt bloß eure schönen Kleider zeigen. Heute ist es ja andersrum, wenn du sonntags in die Kirche gehst, dann wird man meistens ein bisschen mitleidig angeschaut, habt ihr nichts Besseres zu tun. Und hier sitzen viele Leute da, die einfach miteinander Gottesdienst feiern werden. Und das ist wunderbar. Und das lebt davon, dass wir eben wissen, wer uns letztendlich trägt. Die Saat wächst also, auch wenn wir die Wachstumsgrenze des Reich Gottes nicht durchschauen, auch bei uns in unserem persönlichen Leben ist. Es wächst aber, weil es Gottes Sache ist. Und deshalb können wir ruhig schlafen, getrost aufstehen, es unsere tun und auch fröhlich Gottesdienst feiern. Ich will beten. Herr Jesus Christus, du hast uns eine so schöne Hoffnung geschenkt, dass du bei uns bist alle Tage bis ans Ende der Welt, dass unser Leben aus deiner Hand kommt. Lass uns dieses Evangelium immer wieder neu zur Gewissheit werden und lass uns es uns froh und unverzagt in der Welt verkündigen, denn die hat diese Botschaft bitter nötig. Amen.